Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Eine Insel, zwei Frauen, drei Wochen, 1500 Kilometer und 15.000 Höhenmeter. Darüber sprechen wir heute in Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike-Magazins. Ich bin Felix und eigentlich müsste die Folge heute oder der Podcast heute eher heißen Faszination Bikepacking, der Podcast des Gravelbike-Magazins, denn ich spreche heute mit Katharina Kruse und Miriam Kuhn über ihren Island-Bikepacking-Trip. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Danke, dass wir hier sein dürfen.
Dankeschön.
Ja, danke, dass ihr dabei seid. Ich freue mich. Und ich glaube, bevor wir loslegen, wollen wir euch mal kurz ein bisschen kennenlernen. Und ihr habt jetzt natürlich den Vorteil, ihr zwei kennt euch schon ein bisschen. Wir kennen uns ungefähr jetzt seit 5 Minuten. Und deshalb dachte ich, vielleicht, Katharina, stellst du einmal kurz Miri in einer Minute vor. Und dann drehen wir das Spiel um. Ist natürlich jetzt gemein. Miriam hat jetzt auch Zeit, sich vorzubereiten, du nicht.
Okay, ich hoffe, ich krieg's gut hin. Eine Minute ist kurz. Aber ja, Miri fährt eigentlich schon ihr Leben lang irgendwie Rad, war schon früher mit ihrer Familie viel Bikepacken, damals noch die ganzen Radwege am Fluss entlang und ist dann in den Leistungssport reingekommen. CC, also Cross-Country, auch tatsächlich mal einen World Cup, glaube ich, mitgefahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und hat das sehr professionell auch damals betrieben und hatte dann irgendwann aber keinen Bock mehr auf den Stress und Leistungsdruck und hat dann mit dem Enduro-Fahren angefangen und da haben wir uns auch kennengelernt 2017 und seitdem verbindet uns eine enge Freundschaft und Miri war sehr viel am Enduro fahren und auch sehr erfolgreich tatsächlich, hat national einige Podiums gehabt und dann leider echt viele Verletzungen, auch ihren Rücken tatsächlich gebrochen und dann erstmal pausiert und hat dann aber wieder aufs Rad gefunden, zum Glück, und auch mit dem Graveln und Bikepacken angefangen und wir haben tatsächlich, also sie ist ja damals schon mit ihrer Familie viel Bikepacken gewesen, aber dann 2023 haben wir tatsächlich zusammen angefangen und die Leidenschaft dann auch für uns irgendwie entdeckt und darüber bin ich richtig froh. Also wir teilen die Leidenschaft und haben ja eine ganz wundervolle Freundschaft irgendwie. Und sehr, oh Gott, schön. Es gibt noch so viel mehr zu erzählen, aber
das eine oder andere können wir bestimmt noch im Laufe der Folge unterbringen. Ja. Miri, du bist dran. Was gibt's denn, was wir über Katharina wissen müssen?
Wow, also danke erstmal, Katharina. Das ist echt sehr gut in einer Minute zusammengefasst. Also ich gebe mal mein Bestes, um das jetzt in einer Minute kurz zu fassen. Also Katharina ist erst sehr, sehr spät zum Radsport gekommen, beziehungsweise direkt zum Mountainbiken. Davor ist sie sehr viel künstlerisch, ja, in der künstlerischen Szene unterwegs gewesen und ist durch Tim, ihren Freund, zum Mountainbiken gekommen. Und da haben wir auch uns relativ schnell kennengelernt. Und ja, so wie der Zufall so sollte eine Freundschaft entstehen. Sie ist direkt eigentlich auch, hat sie ja mit Rennfahren angefangen und hat sich wirklich hochgearbeitet, hatte auch sehr viele Höhen und Tiefen, so wie jeder, und auch sehr viele Stürze und sehr viele Knochenbrüche, aber hat sich immer zurückgekämpft. Und ja, dann haben wir das Bikepacken zusammen gefunden und seitdem gehen wir Bikepacken und manchmal noch Enduro fahren. Ja, sonst arbeitet sie bei Fitlock. Boah, ich bin sehr, sehr schlecht im Beschreiben. Nee. Es tut mir so leid.
Das war doch richtig gut.
Sehr gut. Deine Minute ist sowieso um, aber wunderbar.
Mir voll leid.
Dann darfst du uns aber auch noch ganz kurz sagen, was du machst, wenn du nicht auf dem Rad sitzt, Miri.
Also gerade habe ich mich abgemeldet aus Deutschland und werde am Montag nach Neuseeland fliegen.
Oh, warte mal, jetzt könnte diese Folge einen ganz komischen Twist bekommen und wir reden über eine andere Insel.
Genau, deshalb nicht.
Okay.
Also, Das möchte ich aber nicht. Es soll um Island gehen.
Das sparen wir uns dann und dann sprechen wir einfach nochmal. Sehr gut. Ja, okay. Ja, krass. Okay, wir wollen über Island sprechen, weil ihr zwei, habt ihr gerade schon gesagt, ihr geht gerne zusammen auf Bikepacking-Tour und habt das im vergangenen Jahr auf Island gemacht. Wie seid ihr denn auf Island gekommen, Katharina? Ich kenne diese Insel generell für viele GravelbikerInnen als Sehnsuchtsziel Nummer eins so ein bisschen. Wie ist das bei euch gekommen?
Ich glaube irgendwie, ja, Island war schon immer ein Traum, auch schon bevor ich Rad gefahren bin, ja, hatte ich irgendwie mal das Ziel, Island mir anzugucken. Und dann hat sich das irgendwie einfach entwickelt. Miri und ich sind jedes Jahr zusammen Bikepacken gegangen. Vor 2 Jahren sind wir mit dem Rad nach Barcelona gefahren. Mhm. Und schon auf dem Rückweg, wir hatten, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, Miri, 20 Stunden Flixbusfahrt oder sowas. Und da haben wir schon gebrainstormt, okay, wir waren so richtig heiß und haben gedacht, okay, wo geht's nächstes Jahr hin? Und dann ist irgendwie Island relativ schnell entstanden.
Ja, Miriam, warst du dann gleich Feuer und Flamme auch für die Idee Island?
Ja, schon. Also irgendwie war es ja auch, also Katharina hat die Idee und meinte so, hey, lass Island machen. Und ich so, ja, warum nicht? Weil Island halt schon auch einfach naturmäßig wunderschön ist und einfach auch nächste Herausforderung mit den ganzen Wetterlagen oder Wetterverhältnisse.
Wetterverhältnisse ist so direkt für mich eine ganz wesentliche Frage, denn wie gesagt, viele gerade aus der Gravelbike-Szene kommen immer mal wieder mit Island und auch ich bin schon oft darauf angesprochen worden, sollen wir nicht mal, wollen wir nicht mal. Und ich denke immer so, also zumindest dem, was ich so mitkriege, wenn, dann musst du eigentlich schon in dem, was wir hier Hochsommer nennen, rüber. Und dann ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass es recht kalt und regnerisch wird, immer noch ziemlich hoch. Wie war das für euch? Was würdet ihr so sagen, ist generell die beste Zeit und wie habt ihr es wahrgenommen mit ja, Wetter?
Wetter war für uns natürlich auch von Anfang an irgendwie so ein großes Thema. Und wir haben uns entschieden, dass wir tatsächlich im Hochsommer, also im Juli, dahin fahren, fliegen, damit einfach die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher ist, dass das Wetter mitspielt. Wir haben aber auch schon mit Leuten im Vorfeld gesprochen, die gesagt haben, selbst im Juli kann es in manchen Gebieten auf Island schneien. Also sehr wechselhaftes Wetter einfach und darauf waren wir dann auch irgendwie eingestimmt. Also wir haben damit gerechnet, okay, im schlimmsten oder Idealfall kriegen wir alles an Wetter irgendwie mit auf Island, also Wind, Regen, Schnee, Sonne, alles dabei. Und das hat, glaube ich, für uns aber auch so ein bisschen den Reiz ausgemacht, weil also für mich und ich glaube für Miri auch ist Bikepacken auch immer so ein bisschen Herausforderungen, an seine eigenen Grenzen kommen, auch ein bisschen sich quälen und also ja, deswegen.
Das heißt, ihr habt dann aber auch kein Bikepacking Light gemacht, ne? Ihr müsst dann ja schon wahrscheinlich ziemlich viel an Klamotten und Material dabei gehabt haben, oder? Was hattet ihr so? Was gehörte zu eurer Ausrüstung? Was waren so die wichtigsten Teile?
Also ein gut funktionierendes Zelt, was so ein Vierjahreszelt ist, was halt auch wirklich stabil hält und vor allem, dass wir nachts halt nicht frieren, down einen Schlafsack, der bis -9 Grad fungiert oder auch die dicken Daunenjacken und halt so, dass wir halt Zwiebellook auch tragen können. Lange Hose und vor allem auch Regensachen, also Regenhose, Regenjacke.
Die waren wirklich viel wert, die Überschuhe. Und auch der Schlafsack bis -9 Grad. Also manche Nächte waren schon ein bisschen grenzwertig, aber das mit dem Schlafsack war top, würde ich sagen. Und ich glaube insgesamt, wir haben ja, Miri, das Bike auch einmal gewogen. Wir hatten so 35 Kilo mit dem ganzen Bikepacking-Kram dran.
Hui.
Also es war gar nicht leid.
Aber schwerer geht auch immer.
Ja. Aber hattet ihr denn auch ein paar Sommertage? Hattet ihr ein paar Sommertage auch, wo es dann mal schön warm war? Oder war es eher durchwachsen?
Nee, hatten wir tatsächlich. Wir hatten richtig Glück mit dem Wetter. Ich glaube, wir hatten dreiviertel der Zeit wirklich gutes Wetter. Auch viel Sonne, mal Tage, wo es irgendwie, korrigier mich, Miri, aber wir hatten schon mal 20 bis 23 Grad tagsüber auch, ne?
Ja, genau, im Norden.
Ja. Mhm. Im Norden war das Wetter viel besser als im Süden tatsächlich. Ja.
Auf was für Höhen ist man so unterwegs generell auf Island?
Das ist gar nicht so hoch. Also, ich glaube, so um die 600 waren wir. Ich glaube, Land Manalagao
war das höchste.
War höher. Ja, danke, Katharina.
Kannst du das mal kurz buchstabieren aus dem Kopf?
Aber ja, das mit den Namen auf Island ist eh immer so eine Sache. Wir haben auch dann am Ende herausgefunden, dass wir vieles einfach total falsch ausgesprochen haben.
Okay.
Aber ja, genau. Also Land Manalaga war sogar noch eines der einfachsten Namen, würde ich sagen, auf Island.
Solange euch dann nicht jemand irgendwie auf die komplett andere Seite der Insel geschickt hat, ist ja alles in Ordnung.
Zum Glück nicht, ja.
Aber apropos andere Seite der Insel, wie kommt man denn eigentlich nach Island? Was ist so die beste Verbindung? Ich glaube, es wirkt immer so weit weg. Es ist eigentlich gar nicht so unfassbar weit weg von uns, ne? Wie seid ihr angereist, Miri?
Wir sind mit dem Flugzeug geflogen. Wir sind in Hamburg eingestiegen und hatten Direktflug nach Reykjavik, beziehungsweise nicht direkt Reykjavik, sondern
Keflavik,
da ist der Flughafen. Es sind so 40 Kilometer von Reykjavik oder 50 Kilometer von Reykjavik entfernt. Mhm. Und wir hatten wie lange wir geflogen sind, ich glaube dreieinhalb Stunden. Und man ist ja eine Stunde eher als in Deutschland. Mhm. Wir hatten Zeitverschiebung von einer Stunde. Genau.
Das ist ja wirklich nicht so weit weg, ne? Ich finde immer, das klingt immer so Island, so ein bisschen Ende der Welt und riesige Reise, aber eigentlich ist man dann ja doch ziemlich flott da.
Ja, voll.
Ihr habt vorhin schon erzählt, dass ihr euch schon ein bisschen länger kennt und dass ihr auch regelmäßig zusammen Bikepacken geht, dass ihr regelmäßig zusammen auf Tour geht. Das heißt, ihr habt natürlich jetzt auch schon die Erfahrung. Trotzdem würde mich mal interessieren, wie ist es so bei euch? Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das auch immer ein kleines Risiko birgt, mit Freunden, Freundinnen Urlaub zu verbringen. Das kann ja auch mal schief gehen. Wie ist das bei euch? Habt ihr euch da auch manchmal in den Haaren oder ist das immer eitel Sonnenschein?
Also ich muss sagen, also genau, wir kennen uns halt echt schon sehr, sehr lange. Und seitdem wir Bikepacken, ist, glaube ich, hat sich die Freundschaft nochmal enorm vertieft. Jahr um Jahr, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was wir alles schon erlebt haben und einfach, ich weiß nicht, das ist so, man ist einfach immer füreinander da und mal geht es dem einen gut und dann hilft er dem anderen durch irgendwelche Tiefen durchzupushen und dann ist es andersrum und irgendwie, ich glaube, wir ergänzen uns, wenn es ums Bikepacken geht, auch einfach richtig, richtig gut. Also das hat von Anfang an richtig gut geklappt und wo ich auch vor unserer allerersten Tour immer noch ganz viele Unsicherheiten hatte, war Miri irgendwie, nee, das passt alles, das klappt alles und mach dir keinen Kopf und vertrau einfach darauf. Und das war dann tatsächlich auch so. Wir sind losgefahren und es hat einfach immer alles gepasst. Wir haben immer Essen gefunden, wenn wir was zu essen brauchten, immer einen guten Schlafplatz gefunden zusammen und haben einfach ja sehr gut miteinander auch kommuniziert und ja.
Aber das heißt, man kennt dann auch so die gegenseitigen Marotten und weiß, dass man das vielleicht nicht so ernst nehmen muss.
Wenn Miri anfängt schon zu sagen, nee, ich habe keinen Hunger und ich esse nichts, dann musst du sie zwingen, was zu essen.
Oh ja.
Ja. Also, da ist eigentlich wirklich gar nichts hinzuzufügen. Katharina hat das richtig gut beschrieben.
Das mit dem Essen jetzt, ne?
Ja.
Okay.
Nee, allgemein die Situation, was es mit unserer Freundschaft macht. Ich finde, sie hat sich auch auf jeden Fall vertieft. Und ich glaube, der gute Pluspunkt ist, dass wir uns halt einfach so annehmen, wie wir sind. Auch gegenseitig, dass wir keine Vorurteile haben. Und wenn irgendwas im Raum steht, dass wir halt früh oder später halt wirklich auch darüber reden.
Mhm. Ja. Aber hast du so eine Geschichte auch analog zu Katharina, was bei dir das Essen ist? Was ist es bei ihr, wo du sagst, oh oh, Alarmglocken?
Wenn sie wirklich richtig fertig ist, dann darf ich halt auf keinen Fall irgendeinen Stress machen. Dann darf ich so, okay, gut, ich mache jetzt mein Ding, beziehungsweise ich unterstütze sie. Mhm. Aber sonst, ich bin da ein bisschen anfälliger, auf jeden Fall.
Und dann noch nicht die falschen Witze machen in solchen Situationen.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie, dass wir uns aber auch, also Miri ist immer sehr so, sie will nach vorne, viele Kilometer, einfach Energie geladen, kann vielleicht mal still sitzen und so Ruhe mit, also ich würde jetzt sagen, genießen, aber Miri kann auch genießen, das soll gar nicht so klingen, aber das ist sowas, wo ich gemerkt habe, okay, das passt irgendwie ganz gut, weil wenn wir mal durchpushen müssen, Kilometer machen müssen, dann zieht Miri und wenn es aber auch mal darum geht, mal irgendeine Sehenswürdigkeit anzugucken oder einfach mal noch 2 Stunden länger im Zelt zu liegen und zu genießen und ein bisschen Ruhe reinzubringen, dann bin ich so der Part, der dafür sorgt und sagt, ey Miri, komm.
Ja.
Wir schaffen auch noch 100 Kilometer Nachmittagessen.
Ja, sie nimmt so mir ein bisschen die Schnelllebigkeit. Das klingt, das ist vielleicht ganz gut so zu beschreiben. Ja.
Das klingt nach einer guten Ergänzung.
Ja, es ist wirklich. Also ich habe so unfassbar viel von Katharina da lernen dürfen. Also, ja.
Wie ist denn Island so, um mal wieder zurück auf die Insel zu kommen? Also jetzt nicht nur aus radsportlicher Perspektive, sondern auch was Menschen angeht, was Kultur angeht. Ist es eher eine vertraute Welt oder kommt man da nach 3,5 Stunden an und alles ist irgendwie komplett anders?
Es ist schon was anderes da oben. Also man kommt schnell im Hier und Jetzt an, finde ich. Und wenn man dann wirklich mal aus Keflavik raus ist und in der Natur ist oder durch Reykjavik gefahren ist und dann wirklich in die Natur reingeht, wo dann auch keine Ringstraße, keine Autos fahren, dann ist es wirklich wie so ein Ruhepol. Ganz viel Weite. Ich hatte das, als ich es ist irgendwie, bin durch Bosnien gefahren oder auch geradelt und das ist dort recht gleich, dass alles sehr weit auseinander ist. Man kann, wenn gute Sicht ist, kann man viele Kilometer schauen. Genau, und so in der Mitte war es eher so wirklich Mondlandschaft. So viele Steine, sehr ruppig und sehr raues Klima. Und wenn man wieder mehr an die Küsten gekommen ist, wo auch mehr Wasser einfach vorhanden war, dann wurde alles wieder viel grüner und viel bepflanzter. Und es war am Island, fand ich, manchmal wie so eine Überraschungs-, so ein Überraschungspaket. Man hat sich irgendwie nie satt gesehen an der Landschaft, weil um jede Ecke kam was anderes. Ob da noch ein Wasserfall, hier noch ein Wasserfall oder einfach auch ein See und oder auch ganz viele Schafe, Pferde, Bullen oder andere tolle Tiere. So habe ich das empfunden. Wie war es für dich, Katharina?
Ja, eigentlich das, was du jetzt auch zum Schluss gesagt hast, das war wahnsinnig vielseitig und schichtig. Man ist an einem Tag, hatte man irgendwie das Gefühl, man wäre in 5 verschiedenen Ländern gewesen, weil es sich landschaftlich einfach wirklich in einer Strecke von irgendwie 150 Kilometern man so viele verschiedene Landschaften sehen konnte, die irgendwie auch teilweise gar nicht zueinander gepasst haben, weil die so unterschiedlich waren. Aber das war mega beeindruckend. Also wirklich, ja, und ich glaube auch das, was Miri gesagt hat, man kann sich irgendwie, oder ich kann mich an Natur nicht satt sehen. Und wenn die Natur dann noch so besonders ist, dann ist es irgendwie einfach, also wir sind manchmal gefahren und sind aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, weil es einfach so besonders war. Und ich glaube, das war auch irgendwie, was man erwartet hat von Island, von allem, was man schon irgendwie gesehen hat, medial und auch gehört hat. Aber das trotzdem nochmal mit den eigenen Augen zu sehen und da vor Ort zu sein und das halt so in sich aufzusaugen, war total besonders.
Hast du da irgendwie eine spezielle Szene gerade im Kopf? Irgendwie so ein persönliches, landschaftliches Highlight, das du mitgenommen hast?
Also ich muss schon sagen, dass ich glaube, Land Manalauga tatsächlich einfach das Besonderste war, weil man ist halt durch schwarzen Kies hochgefahren. Wir hatten irgendwie 20 Flussdurchquerungen mit dem Rad. Das war auch eine Etappe, wo wir irgendwie, ich glaube, bis 12:30 oder 1 in die Nacht reingefahren sind. Da wird es ja nicht richtig dunkel. Und es war anstrengend, aber irgendwie auch total schön. Und dann ist man da oben angekommen auf einem Plateau mit halt dem Campingplatz. Und da waren die, also man war umringt von bunten Bergen und dann war da oben eine heiße Quelle und da sind wir nachts dann auch reingegangen und am nächsten Morgen auch. Und das war einfach irgendwie richtig besonders. Also wirklich, ja.
Da kommt die Werbekarawane.
Partner der heutigen Folge ist Huntwheels. Wenn ihr auf der Straße richtig schnell unterwegs sein wollt, entscheidet jedes Detail und genau da setzt der neue Hunt 5AM Limitless Laufradsatz an. Dieser ist kein klassischer Aero-Laufradsatz, sondern ein neu gedachtes System. Vorn habt ihr eine 55 mm tiefe und extra breite Felge für saubere Aerodynamik und hohe Seitenwindstabilität. Hinten dafür eine 55 mm hohe Felge. Die ist leichter und sorgt für eine direktere Kraftübertragung. Das Ergebnis ist maximale Effizienz genau da, wo sie zählt. Entwickelt wurde das Ganze im Zusammenspiel aus CFD-Simulationen, Windkanal und realen Messfahrten mit messbaren Vorteilen. Im Windkanal schneller als vergleichbare High-End-Laufräder und draußen nochmal effizienter durch reduzierte rotierende Masse und optimierte Speichen. Dazu kommen ultraleichte Carbon-Speichen. Sie sind schnell im Antritt und stabil im Racing. Und das Ganze bei nur 1212 Gramm für den kompletten Laufradsatz. Wenn ihr also noch Laufräder sucht, die nicht nur schnell aussehen, sondern wirklich schneller machen, dann checkt mal die Hunt 5AM Limitless. Alle Infos dazu und den Link findet ihr in den Shownotes.
Da kommt die Werbekarawane.
Das klingt schon sehr cool. Mira, hast du irgendwie ein spezielles Highlight, das dir hängen geblieben ist?
Ja, also das, was Katharina gerade beschrieben hat, ist auch mein Highlight.
Nee, so geht das nicht. Nicht zufrieden. Ich sag das, was sie gesagt hat.
Ich finde, es gibt so unfassbar viele Highlights, aber dieser Ort ist so besonders. Wir haben schon sehr viel gestaunt und der Weg auch zu der heißen Quelle, zu unserem Ziel, wo wir dann am Ende auch die Tour beendet haben, die war extrem hart und sehr herausfordernd. Aber was man da gesehen hat, landschaftlich mit dem schwarzen Sand und dann mit den bunten Bergen und dann fahren wir noch an einem See vorbei, der so still ist, dass die ganzen Berge ringsum sich da drinnen spiegelt. Ja, es ist kaum in Worte zu fassen, wie wunderschön das war. Und ich glaube auch, dass die Bilder im Kopf immer bleiben werden. Und dieses Gefühl, schön, was man dort gefühlt hat, auch wenn es mental sehr, sehr anstrengend war.
Herausfordernd.
Sehr herausfordernd, ja.
Dann müsst ihr mal ein bisschen erzählen. Ich habe eingangs ja ein paar Zahlen genannt. Also ihr wart insgesamt 3 Wochen vor Ort, habt 1500 Kilometer und 15.000 Höhenmeter zurückgelegt. Ihr seid aber ja nicht die ganze Zeit gefahren. Wie habt ihr das gemacht? Wie viele Etappen waren das? Wie sah eure Tour aus?
Also wir hatten, es ist ja sehr viel Zeit in die Planung geflossen und Miri hat zum Beispiel die Tour geplant mit Komoot und war schon so geplant, dass wir 21 Tage auf der Insel sind oder 22 insgesamt und auch 21 Tage davon tatsächlich jeden Tag fahren, um alles zu schaffen. Und wie das immer so ist, wenn man alles bis ins Detail plant, ist der Plan am Ende gar nicht umsetzbar, weil einfach Sachen dazwischen kommen. Und das war in unserem Fall die Krankheit oder also Miri war am Anfang leider mit Fieber und Husten und Schnupfen ist sie schon in den Flieger gestartet und musste dann erstmal im Hotel bleiben. Und dann hat sie mich tatsächlich auch nochmal nach der Hälfte der Zeit für eine Woche lahmgelegt. Und da hatten wir, also deswegen teilt sich irgendwie alles so in, ich glaube, 4 Etappen. Ich war alleine unterwegs, dann waren wir kurz zusammen unterwegs, dann war Miri lange alleine unterwegs und dann waren wir am Ende nochmal zusammen unterwegs.
Ach so, ihr seid gar nicht die ganze Zeit zusammengefahren.
Nein.
Ja. Shit.
Aber die Zeit, wo wir zusammengefahren sind, die war am schönsten.
Ja.
Okay, das heißt, wie viele Tage seid ihr dann tatsächlich gefahren und wie viel davon zusammen und wie viel nicht?
Also es waren, oder ne Miri, es waren 21 Tage schon insgesamt, die wir gefahren sind.
Ja.
Aber halt, also ich bin 3 Tage am Anfang alleine gefahren. Dann korrigiere mich Miri, wenn ich irgendwie die Zahlen nicht mehr richtig habe. Dann 5 Tage zusammen.
Genau.
Dann ist Miri 6 Tage alleine gefahren. Und dann am Ende die letzte Woche, also nochmal 5 oder 6 Tage sind wir nochmal zusammengefahren.
Okay, wie funktioniert das generell auf Island mit den Verbindungen, also mit dem Verkehr? Wenn ich an Island denke, dann sehe ich so eine große Insel und irgendwo, ich glaube, im, was ist es, Nordwesten, da liegt die Hauptstadt und ansonsten ist da nichts.
Ja, ist wenig.
Also wie kommt ihr da hin und auch umgekehrt, wenn jetzt irgendwie mal was wäre und wenn du halt zwischendurch krank bist, kannst du dich dann einfach in den Bus setzen und sagen, fahr mich mal wieder ins Hotel oder was macht man da?
Ja, ist schon schwierig. Also Miri, du kannst ja einmal erzählen, wie es bei dir am Anfang war, weil das war noch ja relativ unkompliziert eigentlich dann.
Ja, also wie Katharina ja schon gesagt, war ich dann länger im Hotel und wir haben dann eigentlich gemeinsam, oder Katharina und Tim haben nach Busverbindungen geschaut und wir haben einfach dann auf der Karte geschaut, die auf der Route liegend, bis wohin man halt mit dem Bus fahren kann. Und das war dann
Recalled.
Genau.
Weil das Problem war halt, dass wir wollten ja eigentlich in die Highlands fahren und sobald du halt in die Highlands fährst, kommst du irgendwann mit dem Bus da nicht mehr hin.
Mhm.
Und da war halt echt der letzte Ort, wo Miri hätte hinfahren können, Recalled.
Das heißt, da geht's dann nur noch mit dem Rad weiter und da musst du dann auch durch.
Ja, beziehungsweise man kommt da schon auch mit dem Auto hin, aber das ist halt keine asphaltierte Straße mehr.
Mhm.
Ja.
Ja, ich glaube, da fahren dann viel Einheimische und also Touris auch, aber du hast halt keine Öffis,
ja.
Die durch die Highlands fahren.
Aber das heißt, dann hältst du dir so ein Pickup an und schmeißt das Rad hinten auf die Ladefläche und dann nimmt dich hoffentlich jemand mit? Oder?
Nee, das haben wir nicht ausprobiert. Das haben wir gar nicht ausprobiert. Katharina ist nach Recalled dann einfach mit dem Rad gefahren. Das waren dann 3 Tage, war sie dann unterwegs.
Mhm.
Und in der Zwischenzeit habe ich mich halt im Hotel weiter auskuriert und bin dann mit 2-mal Umsteigen bin ich dann halt nach Recalled gefahren mit dem Bus. Und es ist, also, man kann halt nichts vorher buchen. Man weiß auch nicht, okay, kann der Bus jetzt das Fahrrad irgendwie mitnehmen? Weil nur eine bestimmte Anzahl an freien Plätzen der Bus zur Verfügung hat mit Fahrrädern.
Also wie bei uns auch.
Ja,
genau.
Und manchmal ist es auch einfach nur so ein kleiner Bus, also wo so 9, 12 Sitze hat. Und deshalb war es schon auch so eine 50-50-Chance, ob ich jetzt dorthin komme oder nicht. Wir haben immer daran geglaubt, okay, dass alles passen wird. Es wird alles sich fügen. Es sollte so sein. Mhm. Ja, und dann am Ende hat es ja auch gut gepasst. Ja, und dann sind wir mit Rekolsch, haben wir uns dann wieder getroffen nach den 3 Tagen.
Was lernt man aus so einer Situation, wenn ihr da so alles ins kleinste Detail durchgeplant habt und dann funktioniert irgendwie wenig davon? Boah. Was nehmt ihr mit für die Zukunft?
Taffe Frage. Weil, also ich glaube, ja, man lernt halt loszulassen, ne? Und einfach die Dinge so anzunehmen, wie sie sind, weil in dem Fall, wir konnten es ja nicht ändern und für mich ist auch, Gesundheit geht halt immer vor. Ja, und ich glaube, klar, also ich muss ja jetzt hier nichts vormachen, das war eine scheiß Situation, auch als ich dann krank geworden bin, auch alleine loszufahren, das haben wir uns ja wirklich alles einfach anders vorgestellt. Und ich glaube, selbst in der Krankheitsphase, da macht man ja auch dann so Höhen und Tiefen durch, denkt so, ja, bald geht's wieder, es läuft schon alles. Und dann denkt man sich, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie die ganze Zeit krank bin, das war ja bei dir am Anfang auch, Miri, wir konnten es gar nicht absehen, wann das wieder passt, dass wir uns irgendwie treffen können. Und mit meiner Krankheit genauso. Und ja, da verfluchst du mal dein Leben und dann hast du wieder Motivation und denkst, doch, es wird alles. Aber am Ende, ja, hat's gepasst und man verdrängt es, oder Miri? Also ich habe die Krankheit schon wieder so verdrängt, weil die ganzen schönen Momente das überlagern.
Ja, und das Zusammenradeln, das gibt halt auch einem so viel.
Ja, aber mega schwierig, also gerade wenn du dann da so auf glühenden Kohlen eigentlich sitzt.
Ja.
Und denkst, ich will unbedingt los und dann aber vielleicht den Fehler machst du doch einen Tag zu früh und dann wird es eher noch schlimmer nachher und schwierig. Da möchte ich nicht in eure Haut gesteckt haben.
Ja, das war wirklich ein Auf und Ab der Gefühle.
Ja, wirklich.
Erzähl doch noch mal ein bisschen über die Insel. Also jetzt nicht so unheimlich viel Infrastruktur, haben wir jetzt schon gelernt. Wie ist es unterwegs? Auf den Etappen habt ihr meistens oder immer gezeltet oder gibt es dann auch mal Gasthäuser, Hotels zwischendrin und Einkehrmöglichkeiten oder ist alles komplett remote?
Wie fange ich am besten an? Also wir sind ja schon irgendwie damit hingefahren, dass wir wenig Einkehrmöglichkeiten haben oder sehr wenige Möglichkeiten, wo wir einkaufen können. Und ja, am Ende fand ich es ein bisschen sehr überraschend, dass immer überall irgendwo mindestens eine kleine Berghütte stande, wo man auch kurz sein Zelt aufschlagen konnte oder auch die Sanitäranlagen nutzen konnte. Vor allem, als wir dann so durch die Highlands auch gefahren sind. Ansonsten, wenn man in die größeren Städte kommt oder allgemein in die Städte kommt, dann hat man schon auch gute Einkaufsmöglichkeiten. Ja, ansonsten haben wir eigentlich nur im Zelt geschlafen, bis auf, als ich halt krank war, habe ich im Hotel geschlafen und Katharina, als sie krank war, hat dann ein Hostel genommen, weil wir haben halt so gut gepackt, dass wir halt auch nur ein Zelt mitgenommen haben. Und dachten, ja, wir sind ja jetzt 3 Wochen zusammen unterwegs, also nehmen wir nicht 2 Zelte mit, sondern nur 1.
Das ist natürlich auch super, wenn dann jemand krank wird.
Ja, also genau. Wir hatten auch mehrere Überschneidungen. Also wir haben generell so gepackt, dass ich glaube auch nur eine Zahnpasta und also nur eine Seife. Und wir Zahnbürste haben nur tatsächlich 2 mit. Aber ja, es gab halt so ein paar Sachen, wo wir dann einfach Gewicht sparen wollten. Und uns dazu entschieden haben, halt, dass wir dann nur, dass wir halt zusammen nur eine Ausführung mitnehmen. Und das war dann tatsächlich auch, wenn man sich trennt, dann muss man nochmal komplett neu umpacken. Wir hatten auch für viele Tage Frühstück und dehydrierte Nahrung dabei, weil wir eigentlich in den Highlands davon ausgegangen sind, dass wir halt nicht überall an Essen rankommen und da auch flexibel bleiben wollten. Und das, was Miri aber auch schon gesagt hat, ich war dann auch erstaunt, dass es tatsächlich doch immer nach 100 Kilometern oder so zumindest einen ja, irgendeine Möglichkeit gegeben hat, was zu essen zu bekommen. Deswegen, das war dann eigentlich gar nicht so kritisch und auch mit dem Wasser ging das irgendwie gut aus. Wir hatten eigentlich auch einen Wasserfilter dabei, also wir wollten irgendwie halt für alles prepared sein, aber das war dann tatsächlich auch gar nicht nötig, also den haben wir kein einziges Mal benutzt.
Ja. Da ist ja auch, also zumindest, was ich so kenne, fototechnisch und auch was ich jetzt bei euch auf den Bildern bislang gesehen habe, sehr, sehr viel Weite,
ja,
schon auch viel Grün, aber dann eher Felder, aber so Wälder oder größere Ansammlungen von Bäumen habe ich irgendwie ganz selten gesehen auf Island.
Ja, ist tatsächlich auch so. Dazu kann ich aber gar nichts sagen. Ich habe eine Dokumentation dazu mal gesehen, aber ich will gar nichts Falsches sagen. Die erforsten aber gerade wieder so ein bisschen auf. Aber das ist tatsächlich ein Ding, das ist.
Ah, das ist keine, gar nicht natürlich, sondern das ist irgendwie.
Ja.
Weil sie für die Schafe oder um ihre Schiffe zu bauen oder was auch immer mal irgendwann die Wälder abgeholzt haben.
Ich weiß es nicht genau, aber genau, also gerade sind sie auf jeden Fall dabei, wieder mehr zu bepflanzen. Mhm. Aber gerade in den Highlands, das ist wirklich halt karge Mondlandschaft, wie Miri auch schon gesagt hat, da fährt man teilweise einfach 100 Kilometer und es kommt nichts und es sieht alles gleich aus. Und ich war ganz froh irgendwie für einen Tag oder zwei Tage kann man das mal machen, aber man freut sich dann auch irgendwie wieder, wenn man, also wir sind dann Richtung Norden hochgefahren und dann hast du gemerkt, okay, es wird wieder grüner, mehr Flüsse, mehr Seen, keine Flüsse, mehr Seen und das war dann irgendwie wieder ganz wohltuend.
Aber wenn du eine weite und offene Landschaft hast, dann hast du ja sicherlich auch ziemlich viel Wind, hä?
Ja, wir hatten richtig Respekt und Angst auch vor dem Wind, weil wir auch einfach viel gehört haben, auch von Situationen, wo Leute einfach den ganzen Tag irgendwie geschoben haben, das Rad, weil sie nicht fahren konnten, weil der Wind zu stark war oder irgendwie nur 20 Kilometer gemacht haben. Und das war aber tatsächlich bei uns nicht das große Problem. Also klar, wir hatten auch mal 2-3 Tage massiv Seiten- oder Gegenwind, aber jetzt nicht so, dass wir gar nicht fahren konnten, sondern da musste man sich irgendwie halt mal durchquälen, hat an dem Tag nicht so viele Kilometer gemacht, aber es ging.
Was würdest du denn sagen, weil jetzt gerade schon so ein bisschen von ging da mit dem Rad auch teilweise nicht für manche Leute, wie sieht für dich das perfekte Gravelbike für Island aus oder auch wie wart ihr unterwegs?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Ich glaube, es kommt drauf an, wie man auf Island bikepacken will. Und wenn man viel Ringstraße fährt oder so die Highlands fährt, wie wir das gemacht haben, dann ist es einfach ein bequemes Gravelrad, glaube ich, das richtige Bike. Wenn man aber viel mehr in die Highlands will und es gibt auch so eine Strecke von Norden nach Süden durch und auch die ersten Tage. Ah, das ist vielleicht wirklich ein guter Tipp, weil bei Komoot, wenn man Routen plant, kann man ja angeben, mit welchem Rad man unterwegs sein will. Mhm. Und wenn man Gravelrad auf Island eingibt, dann schickt der einen Routen, die du normalerweise nicht mit dem Gravelrad fahren würdest. Also die ersten Tage ohne Miri bin ich wirklich, musste ich viel das Rad schieben, weil ich einfach über so Schafwege geführt wurde, also wirklich ins Hinterland. Und dann hatte ich so krasse, also wirklich riesen Felsen. Also der Kies war einfach viel, viel gröber, dass ich teilweise auch gar nicht fahren konnte, sondern echt viel schieben musste.
Oh.
Und da hätte ich halt auf jeden Fall dann eher das Hardtail gewählt. Da hättest du, glaube ich, richtig Spaß gehabt, einfach mit einem Hardtail-Setup. Aber genau, wir haben dann einfach auf Fahrrad umgestellt, also haben die Route quasi nochmal leicht angepasst nach den ersten Tagen. Und dann war es gar kein Problem. Also
war es... Lustig, in Deutschland ist es ja häufig eher andersrum. Oder zumindest so ein bisschen habe ich die Erfahrung gemacht, dass du, wenn du Gravelbike wählst, dann ist es eher vielleicht ein Ticken zu viel Asphalt.
Ja. Und
dann gehst du im Zweifel auf Mountainbike.
War auf Island nicht so. Das kann ich sagen. Also da war ich auch ab und zu am Fluchen. Mhm. So nach 3 Stunden Radschieben dachte ich so, das kann es doch jetzt nicht sein.
Hast du noch Tipps, wenn jemand das vielleicht jetzt hört und dann sagt, ich will auch unbedingt mal mit meinem Gravelbike nach Island, was Reifen und Übersetzung und so angeht?
Ja, also ich glaube, das beste Bike ist immer das, was man halt kennt und mit dem man halt viel unterwegs gewesen war, wo man irgendwie so trusted. Ich bin zum Beispiel, also Miri und ich sind auch unterschiedliche Reifen gefahren. Miri mit ein bisschen gröberem Profil, was ihr halt auf diesen ganzen Offroad-Sachen auch gut getaugt hat. Ich bin halt Straße dann besser gerollt. Also ich glaube, das ist immer so eine Abwägungssache. Mhm. Und was wir auf jeden Fall für einen Tipp haben, ist keine elektrische Schaltung. Oder wenn man elektrische Schaltung hat, dann auf jeden Fall ein Ladekabel oder genug Ersatzakkus mitnehmen.
Oh ja.
Damit man nicht Probleme kriegt, weil das war, also wir hatten da Probleme und auf Island bekommst du halt nicht einfach Ersatz. Mhm. Also entweder sehr, sehr teuer und dauert halt auch einfach lange.
Wie sieht es da generell unterwegs mit Radläden aus oder Werkstätten?
Ja, wenig, super wenig. Also in den größeren Städten gibt es auf jeden Fall Radläden, aber in den ganzen kleinen Städten oder Dörfern eigentlich gar nicht. Mhm. Es gibt manchmal so Stationen, aber sonst, ja. Also am besten alles mitnehmen. Also wir hatten eigentlich fast alles auch irgendwie dabei. Und deswegen, ich würde mich bei einem Rad immer für Varianten, Ausstattungsvarianten entscheiden, die man halt gut auch selbst fixen kann mit Kabelbindern, Schaltzüge, die man einfach erneuern kann, wenn irgendwas kaputt geht. Also eher beim Gravelbike bin ich eher auf der pragmatischeren Seite, wenn es um die Auswahl geht, ja.
Vielleicht nur kurz, dass ihr da draußen euch nicht wundert, dass jetzt nur noch Katharina mir antwortet. Wir haben Miri nicht das Wort verboten, aber sie ist irgendwie aus der Leitung geflogen. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, wie das perfekte Gravelbike für Island aussieht. Was mich tatsächlich über die Insel selber noch interessieren würde, wären so ein bisschen die Menschen. Ich glaube, das Thema hat man noch gar nicht so. Begegnungen, wie die Menschen drauf sind. Es ist ja auch sehr, sehr dünn besiedelt, ne? Was sind da eure Erfahrungen gewesen?
Also Katharina, korrigiere mich bitte, wenn ich irgendwas Falsches sage. Oder wie ich das so, wie du vielleicht irgendwas anderes aufgenommen hast. Also erstens sind unfassbar viele Touristen dort. Und vor allem im Süden gibt es eigentlich kaum Einheimische, sondern nur Touristen leben dort oder sind dort unterwegs. Und auf den Straßen jeweils ist es, man merkt schon den Unterschied, wer gar keinen Bock auf die Radfahrer hat, weil die Autos überholen super knapp, die hupen, die machen Stress, die heben meistens auch halt einfach mal
Kennzeichen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber meistens.
Es ist in Ordnung, unterbrech mich einfach, gar kein Problem. Genau, und sonst die Einheimischen, die freuen sich eigentlich auch sehr. Und es gibt auch viele Touristen, die halt nicht, also die das wirklich feiern und auch dann ins Gespräch kommen möchten, wenn man irgendwo eingekehrt ist oder die Bikes bestaunen. Mhm. Das hatten wir ja auch öfters gehabt. Aber wir haben auch gerade auch Bikepacker getroffen aus verschiedenen Nationen und auch auch Frauen, die wirklich komplett alleine unterwegs waren. Und das war dann schon, ja, dann konnte man sich kurz austauschen. Und ja, was wir noch hatten, dass in den einzelnen Restaurants oder Berghütten auch viele waren, die nicht aus Island stammen, sondern schon europaweit. Mhm. Und die dort halt nur für die Season zum Arbeiten sind.
Ah, okay.
Oder die Berghütte betreiben für die 3 Monate Hochsommer. Mhm. Oder Hochsommer in Anführungszeichen. Ja, aber wir haben tatsächlich auch welche kennengelernt, die auf Island dann ausgewandert sind.
Okay.
Und seit 7, 8, 9 Jahren dann dort arbeiten und wohnen. Mhm. Genau. Und die meiste Begründung, oder die Begründung war eigentlich, sie wollten einfach nur Ruhe haben, wenig Menschen um sich herum.
Und dann kommt ihr.
Dann kommen
die ganzen Touris.
Ja, aber ich fand insgesamt auch von den Einheimischen, die waren alle super hilfsbereit auch. Also wir hatten ja auch öfter mal irgendwie kleine Probleme und dann ist man halt rumgelaufen und hat versucht, irgendwie Hilfe zu bekommen und alle waren irgendwie super aufgeschlossen und nett, haben irgendwie Tipps gegeben, gesagt, ja, lauf mal dahin, frag mal danach und ja, das fand ich einfach ja schön und herzlich. Und wie Miri auch schon gesagt hat, eigentlich auf den Hütten haben nur Saison Arbeiter gearbeitet. Und die waren aber auch alle super nett und man ist gut in Gespräche gekommen und konnte sich irgendwie gut austauschen. Und ja, also das war irgendwie alles sehr entspannt.
Okay, würdet ihr denn jetzt, also ich habe hier sehr, sehr viel Licht und auch ein bisschen Schatten hier und da gehört, würdet ihr generell sagen, das war cool oder würdet ihr empfehlen anderen Leuten, die jetzt sagen, ich hätte Bock darauf, das auch zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich weiß nicht, Miri, für mich war es auf jeden Fall mit einer der schönsten Erfahrungen bis jetzt in meinem Leben. Es war wirklich irgendwie einfach was ganz anderes und das mal wirklich einfach alles mit eigenen Augen zu sehen, war wirklich besonders und ich würde es jedem empfehlen, sich Island mal anzugucken, wie auch immer. Also ja, man muss es ja auch nicht mit dem Bike machen, wobei ich da halt immer noch finde, das ist irgendwie die schönste Art zu reisen und auch, glaube ich, nochmal anders, als wenn du mit dem Auto durch das Land fährst. Also die Reisegeschwindigkeit lässt einfach zu, Dinge besser aufzunehmen.
Auf jeden Fall. Hättet ihr denn was, Miri, als Tipp noch irgendwie einen großen Fehler, den man von vornherein schon vermeiden könnte? Außer krank werden auf der Anreise?
Sich wirklich einen Plan machen, wo man hin möchte. Ich hätte mich einfach noch besser informieren hätte können, dass wir noch ein bisschen mehr, also dass wir halt die Westküste noch mehr mitnehmen, weil da haben wir viele Menschen getroffen, die gemeint haben, die Westküste von Island ist nochmal auch so viel schöner und gibt viel mehr so heiße Quellen, wo man sich entspannen kann. Schaut einfach bei der Planung, bei der Routenplanung wirklich, steckt da lieber 2 Tage mehr rein. Das nehme ich vor allem auch mit.
Aber wir hätten gar nicht mehr Zeit gehabt. So. Also am Ende, glaube ich, Miri, war es ja genauso, wie es jetzt war, richtig. Also die Westfjorde wären wahrscheinlich auch nochmal richtig cool gewesen, aber das hätten wir gar nicht in 3 Wochen unterbringen können, leider.
Nee, das hätten wir auch nochmal hin. Ja. Irgendwann.
Voll. Dann wäre das ja geklärt.
Okay. Dann treffen wir uns hier wieder und ihr gebt ein Update über das, was ihr noch gesehen habt. Ja, wunderbar. Ihr habt eingangs gesagt, dass ihr jedes Jahr auf dem Bike trägt. Nochmal. Die Frage machen wir nochmal. ihr habt eingangs gesagt, dass ihr jedes Jahr eigentlich einen Bikepacking-Trip zusammen machen wollt. Wisst ihr schon, wo es in diesem Jahr hingeht? Verratet ihr das schon?
Also wir wissen, dass wir auf jeden Fall einen zusammen machen wollen. Wahrscheinlich eher dann gegen September oder Ende des Jahres. Und Miri, wir hatten ja auch schon ein bisschen gebrainstormt.
Genau.
Trommelwirbel.
Es gibt schon so ein paar Ziele. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir in Deutschland starten wollen, dass wir nicht irgendwohin erstmal fliegen wollen. Den Stress wollen wir uns erstmal nicht antun. Und ja, dann mal schauen, vielleicht in den Süden oder vielleicht in den Norden. So genau.
Okay, wir können auch die Community einbeziehen, dann sollen die euch Tipps geben oder euch einladen.
Oh ja,
sehr gerne. Das müssen wir unbedingt sehen. Wir wollen auf jeden Fall, glaube ich, schon auch wieder mit dem Gravel los, oder Katharina?
Ja. Glaube ich.
Sehr gut. Ja, also wenn ihr das hört und irgendwie Tipps habt für Miri und Katharina, wo würdet ihr starten in Deutschland? Wo wird's losgehen?
Wahrscheinlich bei Miri, unten in der Ecke, also eher im Allgäu.
Okay.
Oder wir treffen uns irgendwo an der Grenze.
Genau.
Also Start im Allgäu, wo sollen die beiden hinfahren? Was müssen die unbedingt sehen? Dann sagt uns gerne Bescheid auf unseren Kanälen, zum Beispiel über Social Media, auf Instagram, Roadbike und Gravelbike Mag könnt ihr uns gerne schreiben. Den Kanälen müsst ihr natürlich sowieso folgen und die Hefte kaufen. Und apropos Hefte kaufen, wenn ihr jetzt Bock habt auf Island und auf noch mehr Infos über die Geschichte von Katharina und Miri, dann findet ihr die auch mit spannenden Fotos. Also es sind wirklich sensationelle Fotos von der Reise, die sie mitgebracht haben in der neuen Ausgabe des Gravelbike Magazins. Die erste Ausgabe 2026, jetzt am Kiosk oder bei uns online im Webshop. Holt ihr euch die auf jeden Fall, guckt euch die an. Und damit würde ich sagen, vielen Dank ihr zwei. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was wir unbedingt erzählen müssen über Island.
Mir fällt, also man könnte so viel noch erzählen, aber ich glaube, okay. Das hat das ganz gut zusammengefasst.
Wie sagt man auf Isländisch auf Wiedersehen?
Oh mein Aha. Gott, Miri!
Was haben die immer gesagt? Ich weiß es nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber wir wussten es mal. Oh Gott, das ist richtig. Ja. Das ist unangenehm.
Jetzt so hinten raus noch einmal richtig schön rot werden. Wundervoll. Ja.
Zum Glück keine Videoaufnahme, nur Ton.
Na gut, dann sagen wir halt einfach nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.
Danke.
Danke, tschüss.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.